Du kennst doch sicher diese eine extrem frustrierende Situation im Büro.
Oh ja, da gibt es einige.
Naja, stell dir vor, das Unternehmen kündigt mit so einem riesigen internen Event an, das jetzt das goldene Zeitalter der Digitalisierung anbricht.
Ah, das klassische Kick-off.
Genau, eine sündhaft teure, brandneue Softwareplattform wird eingeführt. Alle bekommen diese schicken Hochglanzpräsentationen. Die IT-Abteilung feiert sich für die makellose technische Umsetzung und die Vorstände klopfen sich fleißig auf die Schultern.
Und dann kommt die Realität.
Richtig, wir spulen mal so 6 Monate vor. Du läufst an einem ganz normalen Dienstagmorgen durch die Gänge, schaust auf die Bildschirme deiner Kollegen und siehst, dass absolut jeder heimlich weiter mit seinen alten, fehleranfälligen Excel-Listen arbeitet.
Absolut.
Listen, die mittlerweile Dateinamen tragen wie Kundenupdate V12 Final, wirklich jetzt Final.
Ja, und wer, der Kollege, der die komplexen Makros für diese eine Liste vor 5 Jahren geschrieben hat, wird krank.
Oh Gott, ja?
Dann steht in der Abteilung plötzlich die halbe Welt still.
Das ist die Realität in unglaublich vielen Unternehmen. Und man fragt sich unweigerlich, warum passiert das selbst im Jahr 2026 noch?
Das ist die große Frage.
Ich meine, wir haben heutzutage künstliche Intelligenz, die halbe Romane schreibt, aber scheitern daran, eine simple Urlaubsbeantragung vernünftig zu digitalisieren.
Wahnsinn eigentlich, oder?
Total. Und um genau dieses Mysterium zu knacken, stürzen wir uns in unsere heutige tiefgehende Analyse.
Ich freue mich drauf.
Unsere Grundlage dafür ist ein extrem aufschlussreicher, wirklich hochaktueller Artikel von Volker Buntrock. Der Titel ist Kulturwandel 2026, warum die Power-Plattform ohne Akzeptanz der Belegschaft wertlos bleibt.
Ein sehr starkes Stück.
Finde ich auch. Unsere Mission heute ist es herauszufinden, warum Unternehmen Millionenbeträge in perfekte digitale Infrastrukturen pumpen, die dann als Geisterstädte enden. Und vor allem, wie man den Hebel umlegt.
Genau. Vom Dateneintipp-Roboter zum aktiven Gestalter.
Richtig. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Warum bauen smarte Manager eigentlich im Jahr 2026 noch digitale Geisterstädte?
Also Volker Buntrock hat für dieses Phänomen einen wunderbar treffenden Begriff geprägt. Er nennt das die Architekturlethargie.
Architekturlethargie. Klingt sperrig, aber passend.
Es ist auch. Dahinter verbirgt sich ein massiver, aber eigentlich ganz klassischer Denkfehler auf der Management-Ebene. Entscheider betrachten die Digitalisierung und jetzt im Speziellen die Einführung mächtiger Werkzeuge wie der Microsoft Power Plattform fast ausschließlich durch die technische Brille.
Das wird dann als reines IT-Projekt abgestempelt.
Nur wird minutiös geplant, aber die wichtigste Variable in dieser ganzen Gleichung wird schlichtweg vergessen.
Der Mensch.
Exakt, der Mensch. Die Person, die am Ende des Tages an diesem Schreibtisch sitzt und das Werkzeug in ihrem stressigen Arbeitsalltag auch nutzen soll.
Das beschreibt der Artikel fantastisch, am Beispiel der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz.
Wo der Perfektionismus ja ohnehin regiert.
Richtig. Hier fließen schnell mal sechsstellige Beträge, um eine, wie Buntrock es nennt, technologische Kathedrale zu errichten. Die IT baut in monatelanger Arbeit unglaublich komplexe Verbindungen zu den alten SAP-Systemen, definiert die strengsten Sicherheitsrichtlinien der Welt.
Und dann?
Und am Ende herrscht das Schweigen im Dataverse. Das Dataverse ist ja quasi dieser gigantische zentrale Datentresor im Hintergrund, in dem eigentlich das Herz des Unternehmens schlagen sollte.
Aber es schlägt nicht.
Nee, am Montagmorgen zeigt das Analyse-Dashboard schlichtweg null aktive Nutzer.
Ja, und dieses Schweigen entsteht durch diese fatale Illusion der Führungsetagen. Man könnte das als das Build it and they will come-Prinzip bezeichnen.
Also nach dem Motto, wir stellen's hin und die Leute kommen von alleine.
Ganz genau. Die Annahme lautet, wenn wir nur eine technisch perfekte Plattform hinstellen, werden die Leute schon magisch anfangen, sie zu nutzen. Die IT liefert da eine beeindruckende, hochsichere Infrastruktur.
Aber das reicht nicht.
Nein, weil sie nicht die exakte Lösung für das winzige, sehr spezifische Alltagsproblem liefert und auch gar nicht liefern kann. Denken wir mal an die Sachbearbeiterin im Vertrieb oder den Logistiker im Lager.
Die IT kennt deren tägliche Schmerzpunkte doch gar nicht im Detail.
Eben.
Weißt du, das ist im Grunde so, als würde ein Unternehmen eine gigantische, hochmoderne und vollautomatisierte Fabrik bauen. Alles glänzt, Die Roboterarme stehen bereit.
Ein schönes Bild.
Aber anstatt den Arbeitern zu erklären, wie sie die Maschinen für ihre speziellen Aufträge programmieren können, schließt das Management die Fabriktore ab, behält die Schlüssel und verlangt von den Mitarbeitern, dass sie ihre Anweisungen auf kleinen Zetteln durch eine schlitzende Tür schieben.
Ja, exakt.
Die Plattform ist ja eigentlich nicht als geschlossene Festung gedacht, sondern als offene Werkbank für alle.
Was hier wirklich faszinierend ist, das bringt uns zum Kern des Problems der sogenannten letzten Meile. Wir reden bei der Power-Plattform ja nicht über eine starre Standardsoftware, wo das ganze Unternehmen dieselbe graue Maske ausfüllen muss.
Sondern?
Wir reden hier über Low-Code. Das kann man sich vorstellen wie digitale Lego-Bausteine. Man muss nicht mehr kompliziert programmieren können. Man zieht sich auf dem Bildschirm logische Bausteine zusammen, um eine App zu bauen.
Klingt eigentlich super simpel.
Ist es auch. Wem die IT-Architektur aber so starr und restriktiv gebaut ist, dass sie den Fachabteilungen null Flexibilität für Anpassungen lässt, passiert nur eines. Die Leute weichen wieder aus.
Ab in die Schatten-IT.
Genau, zurück in die Schatten-IT.
Das ist ja ein super Stichwort. Das ist ja quasi diese heimliche Untergrundwirtschaft eines Unternehmens, ne?
Ja, das passiert täglich.
Der USB-Stick, der von Schreibtisch zu Schreibtisch wandert, die privaten Cloud-Dienste oder eben diese wilden Excel-Konstrukte, von denen die offizielle IT-Abteilung gar nichts weiß.
Weil die Mitarbeiter ihre Probleme irgendwie lösen müssen. Wenn du den Handwerkern in deiner Firma nicht zeigst, wie sie den neuen elektrischen Hammer sicher bedienen und ihn stattdessen in einen Glaskasten sperrst,
dann nehmen sie halt den alten Hammer.
Richtig, dann kramen sie wieder ihren alten, rostigen Hammer aus der Schublade.
Aber warte mal, hier muss ich doch mal die Perspektive wechseln. Wir wissen alle, dass diese neuen Technologien die Arbeit objektiv gesehen unfassbar viel einfacher machen könnten. Keine endlosen Copy-Paste-Orgien mehr.
Absolut.
Warum gibt es dann diesen extremen psychologischen Widerstand? Liegt das nicht schlicht und ergreifend daran, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind?
Das glauben viele.
Ich meine, jemand hat 20 Jahre lang auf dieselbe Art und Weise gearbeitet. Da ist es doch viel bequemer, einfach in der Komfortzone zu bleiben und zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, das ist genau der Reflex, mit dem viele Manager dieses Problem abtun wollen. So nach dem Motto, die Leute sind einfach zu faul.
Aber das stimmt nicht.
Nein, Buntrock widerspricht ihm in seiner Analyse vehement. Es geht hier absolut nicht um pure Faulheit. Es geht um eine tiefgreifende Verschiebung der Machtverhältnisse und um echte existenzielle Ängste.
Existenzielle Ängste?
Ja. Der Nutzer ist plötzlich kein passiver Befehlsempfänger mehr. Er soll auf einmal zum Co-Designer seiner eigenen Arbeitsumgebung werden. Und das löst zwei sehr konkrete psychologische Blockaden aus.
Okay, welche sind das?
Die erste ist die kognitive Überlastung. Stell dir vor, du hast 2 Jahrzehnte in einem völlig starren System operiert. Dir wurde genau gesagt, in welches Feld du welche Zahl eintragen musst.
Mhm, alles vorgegeben.
Und jetzt gibt man dir diese digitalen Lego-Bausteine und sagt, bau dir deinen Prozess doch einfach selbst. Für jemanden ohne IT-Hintergrund wirkt diese plötzliche, grenzenlose Freiheit nicht wie eine Befreiung. Das ist massive Überforderung.
Ja, diese plötzliche Verantwortung kann lähmend sein. Und dann gibt es noch diese zweite Angst, die mir beim Lesen des Artikels wirklich hängen geblieben ist.
Die Angst vor der Obsoleszenz.
Genau. Die Sorge, sich selbst überflüssig zu machen. Buntrock hat da dieses unfassbar greifbare Beispiel aus der Praxis. Ein Mitarbeiter aus der Verwaltung baut sich einen kleinen Automatisierungsflow.
Ein Klassiker.
Früher hat er jeden Freitagnachmittag 3 Stunden damit verbracht, Daten aus 3 verschiedenen Systemen manuell zusammenzusuchen, abzutippen und in einen Bericht zu kopieren. Jetzt drückt er auf einen Knopf und das System erledigt die exakt gleiche Arbeit fehlerfrei in 3 Sekunden.
Ein unglaublicher Effizienzgewinn.
Ja, aber in diesem Moment spürt er natürlich Freude, aber direkt danach kommt der Schock. Er fragt sich, was mache ich jetzt mit den restlichen 2 Stunden und 59 Minuten?
Richtig.
Wenn eine simple App meinen Job machen kann, wofür bezahlt mich dieses Unternehmen dann noch? Bin ich morgen meinen Job los?
Und genau an diesem Punkt entscheidet sich der Erfolg oder Misserfolg des gesamten Kulturwandels. Wenn du als Unternehmen diese existenzielle Angst ignorierst, wird der Nutzer aus reinem Selbstschutz zum Flaschenhals.
Er blockiert.
Geblich nicht funktioniert. Er wird behaupten, die Datenqualität sei zu schlecht oder der alte Prozess sei irgendwie sicherer.
Wahnsinn.
Aber wenn du diese Angst moderierst, wenn du dem Mitarbeiter klarmachst, dass diese Automatisierung ihn nicht ersetzt, sondern ihn von der geistigen Abstumpfung befreit, damit er sich um strategischere Aufgaben kümmern kann,
dann ändert sich alles.
Dann verwandelst du diesen Menschen. Er wird vom Flaschenhals zum Turbo für dein Unternehmen.
Weil es plötzlich um Selbstwirksamkeit geht. Die Mitarbeiter spüren, dass sie nicht mehr Opfer der Umstände sind, sondern dass sie den Hammer selbst in der Hand halten.
Exakt.
Und dann kommen diese Innovationsimpulse nicht mehr als fremde Anweisungen von oben aus dem Elfenbeinturm der IT. Sie entstehen direkt bottom-up, also unten aus der Fachabteilung heraus.
Und die passen dann auch.
Genau, weil die Lösung, die der Vertriebler sich selbst baut, zu 100% auf den gelebten Alltagsprozess passt. Und schon wird der klassische Sachbearbeiter zum sogenannten Citizen Developer.
Ein super wichtiges Konzept.
Also zum Bürgerentwickler, der ohne Informatikstudium Software baut. Er wird praktisch zum Architekten seiner eigenen Abteilung.
Und dieses Konzept erzeugt eine unglaubliche Eigendynamik. Wenn der Kollege am Nachbartisch plötzlich freitags früher ins Wochenende gehen kann, weil seine App den Bericht generiert, während er noch Kaffee trinkt.
Das fällt auf.
Oh ja, das sehen die anderen. Das erzeugt einen Aha-Moment und einen enormen Sog. Die denken sich, Moment mal, wenn der das hinkriegt, dann will ich das auch.
Okay, das klingt alles nach einem wunderbaren Märchen. Aber da schrillen bei mir sofort die Alarmglocken.
Wieso?
Lass uns mal realistisch sein. Wenn jetzt plötzlich jeder vom Buchhalter bis zur Marketingpraktikantin anfängt, wilde Apps zu bauen und Prozesse zu automatisieren, enden wir dann nicht geradewegs im totalen IT-Chaos?
Ah, die Angst vor dem Spaghetti-Code.
Ja, ich sehe schon Berge von unlesbarem Code, versehentlich gelöschte Datenbanken und ein völliges Desaster für die Unternehmenssicherheit. Wie um alles in der Welt soll eine IT-Abteilung dieses kreative Chaos kontrollieren?
Das führt uns direkt zum sogenannten Paradoxon der Kontrolle. Das ist exakt der Moment, in dem die klassische IT in Panik verfällt.
Und was machen die dann?
Sie versuchen, diesen neuen Innovationsdrang mit extrem restriktiven Governance-Regeln, also internen Kontrollmechanismen, abzuwürgen. Buntrock beschreibt das sehr plastisch.
Also wieder Formulare ausfüllen?
Nur um einen simplen Urlaubsantrag zu automatisieren, dann stirbt die Motivation sofort?
Das kann ich mir vorstellen.
Die kreativen Köpfe kapitulieren und flüchten sofort wieder in ihre unsichere Schatten-IT unter dem Radar.
Governance darf also nicht funktionieren wie der Blitzer auf der Autobahn. Der hinter dem Gebüsch steht und jeden Versuch, mal etwas Geschwindigkeit aufzunehmen, sofort knipst und bestraft. Das erzeugt ja nur Angst.
Ein sehr treffender Vergleich.
Sie muss vielmehr wie die Leitplanke auf dieser Autobahn funktionieren, oder? Die Leitplanke schreibt dir nicht vor, ob du links oder rechts fährst. Sie verhindert nur mechanisch, dass du mit dem Auto in den Abgrund stürzt.
Ein hervorragendes Bild. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist diese Leitplankenstrategie laut der Quelle der mit Abstand wichtigste Hebel, um Vertrauen zu skalieren.
Vertrauen als Währung.
Genau. Vertrauen ist die eigentliche Währung im Jahr 2026. Wie das technisch aussieht, die Lösung liegt in sogenannten Center of Excellence Data Kits.
Okay, was ist das genau?
Das ist keine Polizeistation im Unternehmen, sondern eher eine automatisierte Sicherheitszentrale. Das System überwacht sich im Hintergrund selbst.
Ah, okay.
Wenn ein Mitarbeiter eine harmlose App baut, greift das System nicht ein. Es schlägt erst Alarm und blockiert, wenn wirklich eine rote Linie überschritten wird. Zum Beispiel, wenn jemand versehentlich Kundendaten mit Twitter verknüpft.
Dazu kommen dann noch diese abgestuften Umgebungen, diese Sandkästen, richtig?
Genau die.
Das sind abgetrennte Bereiche, in denen die Mitarbeiter wie in einem Sandkasten auf dem Spielplatz gefahrlos rumexperimentieren können. Selbst wenn sie dort den größten digitalen Unsinn zusammenbauen, passiert der echten Datenbanken nichts.
Sie können schlichtweg nichts kaputt machen.
Und Buntrock schlägt ja auch diesen Guardrail-Dialog vor. IT und Fachabteilungen diktieren nicht mehr von oben herab, sondern definieren gemeinsam am Tisch, wo diese Leitplanken stehen.
Der psychologische Effekt davon ist gigantisch. Eine gute Governance gängelt den Mitarbeiter nicht, sie befreit ihn. Sie nimmt dem Citizen Developer nämlich die drückende Last der Haftung.
Er muss sich keine Sorgen machen.
Richtig. Wenn der Mitarbeiter weiß, die IT hat den Rahmen definiert und solange das System nicht warnt, bin ich sicher, dann traut er sich auch. Er darf innovativ sein, ohne nachts wach zu liegen aus Angst, dass er die Server lahmgelegt hat.
So, wir haben jetzt also diese wunderbaren psychologischen Leitplanken. Die Mitarbeiter trauen sich. Aber wir beleuchten hier ja speziell die Dachregion.
Oh ja, unser Lieblingsthema.
Und hier wird es wirklich spannend. Denn in Deutschland, Österreich und der Schweiz reicht psychologische Sicherheit oft nicht aus. Du brauchst absolute rechtliche Sicherheit.
Ohne die geht gar nichts.
Da stehen zwei massive Hürden im Weg, die jedes IT-Projekt am Montagvormittag gegen die Wand fahren lassen können. Der Datenschutz und der Betriebsrat. Im Silicon Valley prächelt man das sehr oft als Bürokratiemonster.
Wer diese Instanzen im Jahr 2026 aber immer noch als Feinde betrachtet, begeht laut Buntrock einen katastrophalen strategischen Fehler.
Also umarmen statt bekämpfen.
Du musst sie zu deinen stärksten Multiplikatoren machen. Fangen wir mal beim Datenschutz an, der DSGVO. Wenn Lieschen Müller aus der Buchhaltung eigene Apps baut, die auf Daten zugreifen, bekommt der Datenschutzbeauftragte natürlich Schnappatmung.
Völlig verständlich.
Absolut. Die Lösung hier nennt sich Privacy by Design, also Datenschutz durch Technikgestaltung.
Und wie funktioniert das in der Praxis?
Über sogenannte Data Loss Prevention Richtlinien. Man stellt die Technik so ein, dass bestimmte Datenflüsse mechanisch unmöglich sind. Man definiert einfach, sensible HR-Daten dürfen dieses System niemals verlassen.
Ah, harte technische Riegel.
Genau. Versucht der Mitarbeiter jetzt, diese Daten in eine ungesicherte E-Mail zu packen, blockiert die Plattform das. Der Vorgang lässt sich nicht speichern.
Das überzeugt den Datenschützer.
Klar. Wenn du ihnen zeigst, dass das 100-mal sicherer ist als die alten unverschlüsselten Excel-Listen per Mail, dann wird der Datenschützer vom Kritiker zum besten Verbündeten deines Projekts.
Und beim Betriebsrat ist die Mechanik ja verblüffend ähnlich. Sobald man eine Software ausrollt, die festhalten könnte, wann sich jemand einloggt, steht der Betriebsrat auf den Barrikaden. Stichwort Verhaltenskontrolle.
Das böse V-Wort, ja.
Aber die Quelle sagt, dreh die Argumentation einfach um. Sprich über den menschlichen Mehrwert. Der Betriebsrat ist eigentlich die Lebensversicherung für so einen Kulturwandel.
Ganz genau. Was ist das Ziel eines Betriebsrates? Er will die Mitarbeiter schützen. Also argumentierst du mit diesem Schutz.
Klingt logisch.
Ein durchdachtes Automatisierungsprojekt ist die beste Burnout-Prävention, die ein Unternehmen haben kann. Es nimmt den Leuten die monotonen, seelenfressenden Routineaufgaben ab.
Das ständige Abtippen.
Ja.
Und noch wichtiger, wenn du einen Sachbearbeiter zum Citizen Developer machst, betreibst du massive Zukunftssicherung. Sein Marktwert steigt enorm. Er profitiert von der Digitalisierung. Holst du den Betriebsrat mit dieser Vision ins Boot, wird er das Projekt intern verteidigen.
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Besonders in unserer Region. Niemand fängt wild an, Software zu bauen, wenn er dafür abgemahnt werden könnte.
Eben.
Erst wenn das rechtliche Dürfen durch eine vom Betriebsrat abgesegnete Spielwiese geklärt ist, entsteht das eigentliche Wollen. Formelle Absicherung als Fundament für Innovation.
Das ist die perfekte Überleitung. Wir haben die psychologische Sicherheit, das rechtliche Go. Aber es gibt noch eine letzte Türsteherinstanz.
Das Controlling.
Oh ja, das Geld.
Wer bezahlt das alles und lohnt sich das überhaupt?
Der berüchtigte Return on Investment. Das Controlling schaut auf die Lizenzen für Zehntausende Euro und fragt eiskalt, wann haben wir das Geld wieder drin? Und oft wird das an völlig veralteten Maßstäben gemessen.
Leider ja.
Da wird dann geschaut, ob die IT jetzt weniger Support-Tickets abarbeiten muss. Aber das ist doch der völlig falsche Ansatzpunkt. Das echte wirtschaftliche Potenzial liegt in der massenhaften Skalierung in den Fachabteilungen.
Buntrock macht dazu eine verblüffend simple Rechnung auf. Man darf nicht nach dem einen Millionenprojekt suchen. Man muss die Micro-Wins summieren.
Wie meint er das?
Stell dir ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern vor. Wenn jeder einzelne von denen durch eine kleine App im Durchschnitt nur lächerliche 2 Stunden pro Monat einspart, das sind 3 Minuten am Tag.
Das ist ja gar nichts.
Richtig. Aber dann passiert etwas Magisches. Das Unternehmen gewinnt aufs Jahr gerechnet plötzlich 10.000 wertschöpfende Stunden zurück. 10.000 Stunden. Das entspricht der Arbeitskraft von mehreren Vollzeitangestellten, die du auf dem leeren Fachkräftemarkt gar nicht erst rekrutieren musst.
Und was man beim ROI auch nie vergessen darf, sind die Kosten der Nicht-Akzeptanz. Also was kostet es, wenn hochqualifizierte Talente kündigen, weil sie keine Lust mehr auf veraltete Masken haben?
Ein riesiger Faktor heute.
Oder was kostet eine Fehlbuchung in Millionenhöhe, nur weil jemand in Zeile 400 seine Excel-Liste verrutscht ist?
Um diesen neuen Wert messbar zu machen, brauchen wir völlig neue Leistungskennzahlen. Die neuen Leitfragen müssen lauten: Wie hoch ist unsere Maker-Quote? Also wie viel Prozent der Belegschaft bauen aktiv eigene kleine Lösungen?
Und die zweite Metrik?
Die Time-to-Solution. Wie viel Zeit vergeht von dem Moment, in dem ein Problem erkannt wird, bis die Lösung auf dem Bildschirm existiert? Sind das Monate durch IT-Anträge oder Tage durch Eigeninitiative?
Die Theorie leuchtet absolut ein. Aber
Also was bedeutet das alles konkret für dich als Zuhörer? Wie setzt du das als Führungskraft am kommenden Montagmorgen um, ohne dass dein Team revoltiert?
Da gibt es einen Plan.
Ja, der Autor präsentiert eine 100-Tage-Roadmap, aufgeteilt in drei Phasen. Phase 1, Tag 1 bis 30, ist die Initialzündung. Man sucht hier nicht die IT-Nerds, man sucht nach den Leuchttürmen. Also den Leuten, die am allerlautesten über ihre kaputten Excel-Listen fluchen.
Deren Frust ist der beste Treibstoff.
Genau. Die nimmt man an die Hand und veranstaltet dann Showcase-Tage. In Phase 2, Tag 31 bis 70, geht es um Befähigung. Da wird das Center of Excellence als eine Art Service-Desk etabliert, quasi wie die Genius Bar im Apple Store.
Und Microlearning ist da wichtig.
Richtig. Kleine Lernhappen statt trockener Seminare. Und in Phase 3, Tag 71 bis 100, wird skaliert. Erfolge kommen in Zielvereinbarungen und ein Power-Plattform-First-Ansatz wird etabliert. Aber hier muss ich kritisch nachhaken.
Schieß los!
Sind 100 Tage für einen echten Kulturwandel in einem traditionellen Mittelstandsunternehmen nicht völlig utopisch? Das klingt für mich nach einem schicken Beraterwunschtraum. Kulturen ändern sich doch nicht in 3 Monaten.
Die Skepsis ist berechtigt. Wenn man denkt, an Tag 100 muss jeder Azubi ein fließend programmierender Entwickler sein. Aber das ist nicht der Anspruch.
Sondern?
Buntrock verweist auf das Prinzip Sog statt Druck. Du musst nicht 100% der Belegschaft verändern. Es reicht völlig, wenn in diesen 100 Tagen die ersten 20%, diese motivierten Leuchttürme, erste sichtbare Erfolge feiern.
Die werden dann zu Multiplikatoren?
Genau. Wenn der Kollege merkt, der Nachbar hat weniger Stress und macht weniger Überstunden, dann entsteht positiver Neid. Der Rest folgt völlig freiwillig. Das Management muss in der Zeit eigentlich nur Schutzherr sein und den Innovatoren den Rücken frei halten.
Wenn wir all das zusammenfassen, ergibt sich ein sehr klares Bild. Eine hochmoderne Technologie wie die Power-Plattform ist im Jahr 2026 im Grunde nur das Nervensystem eines Unternehmens. Es ist die Infrastruktur.
Richtig.
Aber die Belegschaft, die echten Menschen an den Schreibtischen, das ist der Körper. Und wenn dieser Körper die Impulse aus Angst nicht annimmt, nützt dir die beste Infrastruktur der Welt gar nichts. Architektur bauen ist die Pflicht, aber den mentalen Kulturwandel zu orchestrieren, das ist die eigentliche Kür.
Das wirft eine wichtige Frage auf, wenn wir diesen Gedanken mal in die Zukunft spinnen. Wenn jetzt die ganz normalen Mitarbeiter anfangen, ihre Prozesse selbst zu automatisieren, wie verändert das langfristig die Rolle des Managements?
Das ist ein krasser Gedanke.
Ja, wenn Innovation und Effizienzsteigerung plötzlich völlig organisch, bottom-up aus der Belegschaft kommen, braucht man dann überhaupt noch dieses klassische mittlere Management, das nur Prozesse überwacht?
Demokratisierung der Unternehmensführung sozusagen.
Exakt. Erleben wir hier den Anfang von etwas viel Größerem?
Was für ein enorm starker, fast schon provokanter Gedanke zum Abschluss. Wird der Manager der Zukunft vielleicht gar kein Kontrolleur mehr sein, sondern nur noch ein Moderator von Innovationen?
Gut möglich.
Ein fantastischer Punkt, über den du mal in einer ruhigen Minute nachdenken kannst. Wir sind damit am Ende unserer heutigen tiefgehenden Analyse angelangt. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Hat großen Spaß gemacht.
Und wenn du am kommenden Montag wieder ins Büro gehst oder ins Homeoffice, dann achte doch mal genau darauf, wer in deinem Team am lautesten über seine kaputten Excel-Listen flucht. Denn genau diese Person könnte, mit etwas Vertrauen, der wichtigste Citizen-Developer eures gesamten Unternehmens werden. Bis zum nächsten Mal.